NZZ Akzent. Der Samstag.
Was mich überrascht hat, wie offen sie waren, eben weil ich auch schon ISF-Kämpfe gesehen habe und die ganz anders drauf waren.
Seit fast 5 Jahren ist Samuel Misterli NZZ-Korrespondent für Afrika. Er wurde 2018 Auslandredaktor für Südasien, für Lateinamerika und die Iberische Halbinsel. Und jetzt lebt er mit seiner Familie in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, im Osten dieses Riesenkontinents. Und er ist viel unterwegs, das muss er auch. Und vor kurzem hat er es sogar geschafft, in den Sudan zu gelangen.
Viele Leute haben von sexueller Gewalt erzählt. Es ist irgendwie so ein bisschen apokalyptisch fast im Teil, was die Leute erzählt haben.
Aus dem Sudan hört man verhältnismäßig wenig. Dabei herrscht dort seit Jahren die größte humanitäre Katastrophe der Welt, laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Und diese Katastrophe ist menschengemacht und geht eigentlich Jahrzehnte zurück, wenn nicht sogar mehr. Aber stark vereinfacht gesagt, bekämpfen sich im Sudan seit 2023 wieder zwei große Fraktionen. Die Armee, SAF, kontrolliert aktuell die Hauptstadt Khartoum, den Osten und fast den ganzen wüstenreichen Norden. Der Südwesten aber wird größtenteils von den paramilitärischen Rapid Support Forces, der RSF-Miliz und ihren Verbündeten kontrolliert. Im Sudan vor Ort trifft Samuel sogar einen General von einer verbündeten Miliz der RSF.
Wenn wir konkretere Fragen gestellt haben zum Krieg, was genau passiert denn jetzt, was genau versucht ihr gerade in diesen Tagen zu erreichen, da wurde dann plötzlich wortkarg.
In dieser Folge von NZZ Akzent erzählt Samuel Misterli von seiner Reise in den Sudan, zu den Nuba-Bergen im Süden, wie er dort Opfer und mutmaßlich auch Täter trifft und warum es so schwierig ist, über diesen Krieg zu berichten. Mein Name ist Simon Schaffer. Willkommen. Samuel probiert seit Monaten, in die östlichen Teile des Landes und in die Hauptstadt Khartoum zu kommen. Ohne Erfolg bisher. Aber eine Möglichkeit zur Einreise hat er dann gefunden, über den Südsudan, das südliche Nachbarland. Allerdings ist man dann halt auf dem Gebiet der Rebellen, genau gesagt in den Nuba-Bergen, einem kleinen Refugium, das bisher ein Zufluchtsort für Hunderttausende Geflüchtete war. Und dort hat eine Miliz mit dem Namen SPLM North das Sagen. Die mögen die Regierung in Khartoum nicht, denn die Randregionen wurden seit jeher diskriminiert und weiter an den Rand gedrängt. Und vor einem Jahr tat sich die Miliz aus den Nuba-Bergen dann mit der großen RSF zusammen. Und jetzt kommt der Krieg natürlich näher. Und dort in die Nähe zu gelangen, ist sehr schwierig. Samuel und der NZZ-Fotograf Dominik Nah hatten aber ein Ziel. Berichten über diesen Krieg, über den es eben so schwierig ist zu berichten. Dem Krieg näher kommen, den Menschen dort. Also machten sie sich auf den Weg. Zuerst in die Hauptstadt des Südsudan, nach Juba.
Da hat diese Rebellengruppe, die haben da auch Büros haben die da, das war so in Containern, da mussten wir vorbeischauen, mussten wir Leute treffen und die haben uns dann die Autorisierung gegeben, weiterzureisen. Die haben uns auch so einen Wisch gegeben, das war eigentlich eine Akkreditierung mit unserem Foto drauf, wo drauf stand, dass wir da hinreisen dürften. Mhm. Wir sind dann darauf weitergeflogen, also von Juba. Sind wir nach Norden geflogen, an die Grenze zum Sudan. Das ist so ein großes Flüchtlingslager da an der Grenze, zu dem es Flugverbindungen gibt. Und sind dann losgefahren, also Richtung Norden, Richtung Grenze. Das ging dann so etwa eine Stunde. Dann waren wir an der Grenze, aber die Grenze, das war nur so eine Art ein Checkpoint. Und der Checkpoint war eine Schnur zwischen Ästen gespannt.
Und da war jemand?
Da waren dann Soldaten von dieser Rebellengruppe, also die waren zum Teil uniformiert, zum Teil nicht.
Okay, und das lief dann auch einigermaßen einfach ab mit diesem Zettel, den ihr da hattet?
Das war eigentlich sehr unkompliziert, also wir mussten dann ein, zwei Mal den Zettel zeigen und wurden dann aber auch sehr schnell durchgewunken. Also es war für mich nicht das erste Mal, dass ich mit Checkpoints zu tun hatte, aber das war jetzt sicher von den unkomplizierten, die ich erlebt habe. Also es hat niemand versucht, uns irgendwie Geld abzupressen oder sonst irgendwie Schwierigkeiten zu machen. Es war eigentlich alles sehr geschmeidig.
Ja. Also was war dann die erste Station, als ihr im Land wart jetzt?
Wir sind dann eigentlich in die Berge gefahren. Wir sind, es ging immer so leicht hoch. Also man ging da in dieses Bergmassiv hoch und wir sind so an Dörfern vorbeigefahren. Das waren winzige Dörfer. Das waren so runde Hütten mit so Reisig, Stroh, Dächern. Mich hat so ein bisschen erinnert an so das Asterix-Dorf im Comic, so okay, wie die Häuser aussahen. Das ist so die traditionelle Bauweise da. Wir sind dann immer weiter da in die Berge gefahren. Es ist eine super schöne Gegend, hat so ein bisschen, es hat Baobabbäume, es hat so Akazien, also es ist nicht waldig, aber es hat überall Bäume und Buschwerk und so. Und so die Berge oder diese Felsen sind ziemlich eindrücklich. Das ist jetzt nicht so ein riesiges Bergmassiv, aber es sieht ein bisschen aus an manchen Orten, wie wenn da jemand so große Bauklötze in die Gegend geworfen hat.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass eben diese Sicherheitslage jetzt ein bisschen anders ist, eben dass dieser Krieg näher kommt?
Also ich wusste es, weil ich halt weiß, wo Kämpfe stattfinden zum Beispiel. Habe ich auch geschaut, dass wir dahin gefahren sind, wo wir uns jetzt gerade befinden. Und wir hatten eine Art Guide oder Fixe mit uns, der die Gegend sehr gut kennt, der da seit längerem lebt. Das ist ein Deutscher, aber der lebt und arbeitet da seit langem. Der hat gute Kontakte, also arbeitet mit den humanitären Organisationen in der Gegend. Der arbeitet auch mit den Rebellen zusammen, also so fast in diplomatischer Funktion. Der hat dann Dinge gesagt wie zum Beispiel, ja, in diesem Ort, wo wir jetzt gerade drin fahren, da der Hügel, den ihr da seht, dahinter, da ist eine Militärbasis und so. Und es ist sehr ländlich, es wirkt friedlich, aber man sieht dann trotzdem immer Spuren des Krieges. Also man sieht halt ständig Soldaten, man sieht dann die vertriebenen Camps schnell mal, weil man daran vorbei fährt. Und also wenn man aussteigt, wenn man dann bei Häusern ist zum Beispiel, dann gibt es auch überall in der Gegend, gibt es etwas, was sich Foxholes nennt, also so Löcher, gegrabene so Löcher neben, genau, also eine Art so improvisierte Schutzbunker quasi. Und das sieht man überall in der Gegend. Das ist einfach, weil die Leute sich so gewohnt sind, weil da immer Krieg war. Einfach, dass Bomben fallen können oder dass man ein Flugzeug hört, das dann gut möglich ist, dass das Bomben abwirft und dass man sich dann halt in dieses Schutzloch begeben muss.
Und eben für euch, also es war fast gar nicht möglich, komplett frei unterwegs zu sein. In dem Fall verstehe ich das richtig. Also ihr wurdet beobachtet, nehme ich an.
Wir hatten nicht an allen Tagen, aber an den meisten hatten wir so eine Art Aufpasser auch dabei. Also zwei, die mit uns im Auto saßen, die eigentlich keine große Funktion hatten, außer zu schauen, dass wir nicht irgendwo plötzlich ausbüchsen und zu irgendeiner Militärbasis rennen oder so. Also ja, sie haben uns da so Aufpasser mitgegeben, die waren eigentlich zurückhaltend. Ich habe das auch schon erlebt und das kann sehr anstrengend sein, aber da fand ich es jetzt eigentlich relativ harmlos.
Also bei Fragen oder so, die haben sich da nicht eingemischt eigentlich?
Nein, aber ich meine, es kann natürlich sein bei Fragen, dass es nicht, dass sie sich gar nicht einmischen müssen. Also das nur schon, wenn da jemand in der Nähe sitzt. Das haben sie nicht immer gemacht. Sie saßen nicht immer in der Nähe, aber es kann halt einen Effekt haben, wenn da jemand sitzt. Also dass man halt weniger.
Die standen erzählt halt um euch rum und man hat sie gesehen. Ja, okay.
Ja, also jetzt nicht immer, aber ja, die standen häufig in der Nähe.
Die militärische Situation war zunehmend angespannt, als Samuel in den Nuba-Bergen war, vor allem wegen der Drohnen. Der Sudankrieg ist auch eine neue Form von Krieg. Es werden vor allem militärische Ziele getroffen, aber auch zivile, Wohnhäuser, Schulen und vor ein paar Wochen ein ganzes Spital, wo über 60 Menschen starben. Oder es werden Menschen getroffen, die mit dem Auto irgendwo unterwegs sind und zum Ziel werden.
Also eine Begegnung zum Beispiel, die wir in Kauda, in diesem Hauptort hatten, das war sehr zufällig. Wir hatten von diesem Drohnenangriff gehört auf ein Fahrzeug, bei dem vor allem Zivilisten, ich glaube es waren 17 oder mehr, die da getötet wurden, im selben Ort war, in dem wir waren, und dass die an dem Tag eine Art Beerdigung abhalten würden. Also wir haben uns dann entschieden, wir fahren einfach mal dahin. Wir sind dann da angekommen und da war dann tatsächlich eine Art Trauerfeier. Das saß dann der Witwe, war in einer Art Strohhütte mit Freunden, die haben da, das war jetzt auch nicht groß anders als in der Schweiz, die haben zusammen getrauert, sind da gesessen, haben Geschichten erzählt, der Koran wurde rezitiert und wir sind dann da gegangen, haben ihm unser Beileid ausgesprochen und er hat uns dann einfach, ohne dass wir eigentlich Fragen gestellt hätten, hat er angefangen, die Geschichte zu erzählen von seiner Frau, die da weiter weg gearbeitet hat.
Ah, she was inside class. My daughter,
yeah.
Age of 2.5 years old.
Oh, war auch eines seiner Kinder dabei, wurde auch getötet. Und ja, er hat dann ungefragt die Geschichte erzählt, wie er seine Frau noch vor ein paar Monaten besuchen war und ihr gesagt hat, sie soll doch zurückkommen, das sei gefährlich in der Gegend da. Und wie sie dann, er wusste, dass sie in den Tagen reisen würde, aber er wusste nicht, dass sie genau an dem Tag reisen würde.
Dann ist er stopped. Er schreit nur. Dann von da wusste ich, meine Familie.
Und er hat uns erzählt, wie er dann schlussendlich erfahren hat, dass sie in dem Auto war, weil offenbar die Nachbarn oder Freunde haben sich gar nicht getraut, ihm das zu sagen. Also er hat es dann durch einen Anruf von jemandem aus der Gegend erfahren, der ihn gefragt hat, bist du der und der? Und er hat gesagt, er hätte ihm gar nicht gesagt, was passiert ist, sondern er hätte angefangen zu weinen am Telefon und dass er so dann wusste,
dass irgendetwas Fürchterliches geschehen ist.
Genau. Also das war wahrscheinlich so eine der eindrücklichsten Begegnungen, die wir da hatten.
Und ihr wurdet da einfach, also habe ich das richtig, einfach sozusagen dann kommt mit oder wie kamt ihr da überhaupt erst rein?
Wir waren da im Krankenhaus im Ort und der Arzt da hat uns gesagt, er ging jetzt an diese Trauerfeier, ob wir mitkommen möchten. Aber wir waren eigentlich nicht eingeladen, aber die Leute waren sehr offen da und eben auch der Witwe hat dann einfach von sich aus angefangen zu erzählen. Sie haben uns dann am Ende, also es war ehrlich gesagt, es war nicht nur angenehm, da einfach reinzuplatzen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir nicht willkommen gewesen wären, weil ich glaube, er hat ein Stück weit auch das Bedürfnis gehabt, uns das zu erzählen, auch in der Hoffnung, dass das eine, also diese Geschichte aus dem Krieg auch nach draußen getragen wird.
Beiden Seiten werden massivste Kriegsverbrechen vorgeworfen. Es gibt Untersuchungen wegen Völkermord, insbesondere gegen die RSF und ihre Verbündeten. Und sexuelle Gewalt wird systematisch eingesetzt. Vergewaltigungen sind eine Waffe, besonders in diesem Krieg. Bei den Hilfestellen von Ärzte ohne Grenzen haben sich zum Beispiel tausende Opfer für Hilfe gemeldet. Und das ist eindeutig nur die Spitze des Eisbergs. Manche können sich dann auch retten, eben in den Süden, viele in die Nuba-Berge, erzählt Samuel.
Also wir waren da so in einem Camp, da sind wir relativ lange gefahren, das ist so im Norden der Berge. Das ist ein interessanter Ort, der heißt Tunguli. Das ist so einer der ersten Anlaufpunkte von Leuten, die jetzt so aus den tieferen Regionen dahin fliehen. Der Ort ist auch gewachsen, weil so viele Leute dahin geflohen sind. Also mit einer ganzen Reihe von Personen gesprochen. Wir haben auch ein kleines Mädchen getroffen, das eine Beinprothese hatte, weil eine Drohne ihr das Bein weggerissen hat. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die erzählt hat, dass sie in der Stadt war und dass dann eine Drohne kam und dass der Einschlag ganz in der Nähe von ihr Leute getroffen hat, dass sie geflohen ist, dass sie unterwegs, also sie hat erzählt, dass Leute Tuk-Tuks, also mit den Rikschas auch geflohen sind, einfach um möglichst schnell wegzukommen, aber dass dann unterwegs nochmal Bomben gefallen sind und mehr Leute getötet haben. Und Es sind haufenweise solche Geschichten, die
also sind Leute so uns viele, erzählt haben. Es sind so viele, dass es fast schwer ist, sie zu unterscheiden eigentlich, weil es so viele ähnlich und trotzdem unterschiedlich
ist. Ja, ganz genau. Also es sind vieles, in vielem ähneln sich die Geschichten, weil alle Leute, mit denen wir da gesprochen haben, haben Angriffe erlebt, haben Drohnenangriffe erlebt, haben sonst Artillerie oder was auch immer, haben bewaffnete Leute gesehen, die zum Teil ihre Nachbarn erschossen haben oder auch Angehörige. Viele Leute haben von sexueller Gewalt erzählt. Es ist irgendwie ein bisschen apokalyptisch fast zum Teil, was die Leute erzählt haben. Also es ist fast schwer zu beschreiben, wie brutal dieser Krieg sein kann.
Wie gesagt, beide Seiten in diesem Krieg begehen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die RSF-Miliz hat sich aber einen besonders grausamen Ruf erworben. Letztes Jahr, als die RSF die Stadt Al-Fashir eroberte, tauchten Videos von Massenhinrichtungen auf. Gerade nicht-arabischstämmige Menschen wurden Ziel. Das ist ein wiederkehrendes Muster. Also was macht man, wenn man plötzlich auf diese RSF-Kämpfer trifft? Denn genau das ist Samuel passiert.
Wir haben da so bei einer humanitären Organisation übernachtet immer. Also wir waren 2 Tage in dem Ort. Wir waren dann am Morgen in einer Art Teestube. Also die war fast in einer Art Zelt, also so mit Stroh und Stoff bedeckt, und haben da gefrühstückt, haben einen Kaffee getrunken. Und wir hatten schon am Tag davor, war uns aufgefallen, dass es so viele RSF-Kämpfe da hat. Das sind häufig sehr junge Männer, das sind häufig noch Teenager. Man erkennt die zum Beispiel an ihren Frisuren, weil die haben so Dreadlock-Frisuren, die man sonst nicht wirklich sieht in der Gegend. Mhm. Und da hatte es ein paar von ihnen, und die waren offensichtlich sehr neugierig. Die haben sich auch gefragt, was machen die komischen weißen Leute da, und haben wir uns ein bisschen angeglotzt gegenseitig.
You didn't get in here?
I?
Yeah. Well?
You didn't get in here?
Ich bin dann irgendwann zu ihnen rübergegangen, und dann haben wir angefangen zu reden.
My name is Samuel.
Samuel.
So, nice to meet you.
Dominic.
Sie waren sehr freundlich, und also die waren da quasi in Fronturlaub. Sie haben uns erzählt, sie seien aus Darfur im Westen vom Sudan, was quasi so die Hauptgegend, also da, wo die RSF eigentlich hier ist. Sie haben uns gesagt, wo sie waren im Krieg, und das waren dann so einige der Orte, wo, also die so berüchtigt geworden sind jetzt im Krieg, weil einfach Massaker und ganz vieles passiert ist. Sie haben zum Beispiel gesagt, ja, wir haben alles gesehen. Okay. Also sie haben auch ein Stück weit geprahlt, muss man sagen. Sie haben jetzt logischerweise nicht Details erzählt, aber sie waren tendenziell stolz, haben sie gewirkt.
Wenn man das so hört auf deinen Aufnahmen, denkt man auch so ein bisschen an Blödeln, oder? Eine gewisse Entspannung kommt da so rüber. War das auch so für dich jetzt?
Dass ich angespannt war?
Ja.
Ein Stück weit schon, weil ich wusste nicht, wie die reagieren würden, und ich dachte mir, dass es immer sein kann, dass die Stimmung kippt, dass die sagen, ja, was soll die ganze blöde Fragerei und so, und wir hatten noch Dominik Natt dabei, unseren Fotografen bei der NZZ, der dann auch Bilder gemacht hat. Und ja, es war eigentlich so eine Situation, es war eine Art ein Rumblödeln, aber trotzdem versuchen, möglichst etwas rauszufinden, was zu hören von ihnen. Aber es war schon auch eine Anspannung da, klar.
Die freundlichen RSF-Kämpfer waren da, weil die lokale Miliz SPLM mit ihnen einen Pakt eingegangen ist, gegen die Regierung in Khartoum. Ein weiterer Grund, warum es aber auch so schwierig ist, diesen Krieg zu durchblicken, sind die Motivationen der Akteure. Es werden teils große Versprechungen gemacht. Aber was steckt dahinter? Was bleibt dann übrig, wenn der Krieg immer länger dauert? Jahre, Jahrzehnte? Zum Schluss erzählt mir Samuel von einem General, den er getroffen hat.
Zuerst habe ich den Fehler gemacht, ihn quasi nach seinem militärischen Werdegang zu fragen. Und das ist ein General, der ist fast 70 Jahre alt, und der ist sein halbes Leben lang, nein, mehr als sein halbes Leben lang im Krieg war. Und das ging dann schon mal eine halbe Stunde, bis der alle seine Station erzählt hatte.
Ja, that is a long history. Yeah. That one, because by then SPLA was not allowed within the Nuba Mountains. So all the Nuba Mountains was controlled by the government.
Ich fand es sehr interessant, weil er war eigentlich so eine Mischung aus, wie, ja, wie man da in einem Großvater gegenüber sitzen würde, der da Geschichten von früher erzählt. Ich meine, er hatte auch so einen Stock dabei und den er sich da über die Knie gelegt hatte. Und er hat jetzt nicht so kriegerisch gewirkt in dem Moment. Aber gleichzeitig, wenn man dann, wenn wir konkretere Fragen gestellt haben zum Krieg, was genau passiert denn jetzt, was genau versucht ihr gerade in diesen Tagen zu erreichen, da ist, wurde dann plötzlich wortkarg.
Okay. Alright, then let's talk about the current war. How is the situation?
The situation is there. I think you know better than me.
I don't think so. I seriously doubt that.
I think that you know better than me. And I don't know exactly where you are driving to. Why?
While we were here?
Also er war auch, es war interessant, weil er war auch sehr verschmitzt, aber er war schon, ab und zu kam dann schon der Krieg durch, hat man dann schon gemerkt, dieser Mann führt trotzdem noch Krieg, das ist jetzt nicht irgendein harmloser Großvater, der da ein bisschen Sprüche klopft.
Why did you join?
Why did you join? Yes, of course.
Und ja, ich wollte eigentlich von ihm seine Vision hören, was er möchte. Und wir sind dann auch noch mit ihm ein Stück weit durch die Gegend gefahren. Und ich habe mir da von ihm erzählen lassen, also zum einen, wie sich die Gegend verändert hat, jetzt seit sie die kontrollieren. Und vor allem auch, was er erreichen möchte. Also ich habe ihn gefragt, ja, wenn ihr den Krieg gewinnt, wenn ihr quasi den großen Sudan kontrolliert, wie soll es hier aussehen? Was würdest du realisieren wollen? Er hat dann gesagt, ja, zuerst mal Straßen, weil damit man überhaupt irgendwie vorankommt, und Krankenhäuser bauen. Ich möchte bessere Schulen. Also ich möchte eine bessere Zukunft, also Wohlstand, und nicht nur für diese Gegend, sondern für den ganzen Sudan.
The problem of the Sudan actually is a problem of the identity. So we are Sudanese, but within this Sudanism, there is a number of tribes and nations. So these nations and these tribes, they need a leader who can hold them all together.
Schon speziell, wenn man einen General, also weißt du, wenn man einen Militärgeneral, einen Obersten, solche Versprechen machen hört, nicht? Es passt nicht ganz von außen her.
Ja, aber das Ding ist halt, weil das so eine Rebellengruppe ist, die eigentlich, sie haben eigentlich für eine Art staatliche Vision gekämpft, also für Demokratie und, okay, und Säkularismus sind die Dinge, die sie immer wieder nennen. Also es ist jetzt nicht einfach eine Rebellengruppe, wie es zum Beispiel viele in Afrika gibt, die eigentlich nicht für eine Vision kämpfen, sondern für Profit, um irgendwie, also um ein Einkommen zu haben. Also es ist schon eine Rebellengruppe, die eigentlich eine Idee hat, ja, wie ein Staat funktionieren sollte und was sie, also die eigentlich immer für etwas gekämpft haben, also für einen bestimmten Staat. Aber für sie ist halt das Problem jetzt auch, und das ist auch etwas, was mich interessiert hat, weil sie diesen Pakt, diese Allianz haben mit der RSF, sind sie quasi in einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Also sie sind jetzt verbündet mit dieser Gruppe, der Genozid vorgeworfen wird. Also ich meine, ich habe sie genau das eigentlich gefragt, die Rebellen, den General zum Beispiel, und sie werden dann schon defensiv, also wenn man sie fragt, ja, also wenn man sagt, ja, ihr habt da die schöne Vision, Demokratie etc., aber gleichzeitig könnt ihr die Vision offenbar nur erreichen, indem ihr einen Pakt mit dem Teufel eingeht. Was ist denn das für ein neuer Sudan? Mhm. Also vielleicht ist es ein neuer Sudan, aber es ist ein extrem blutige Kauf des Sudan. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. So der Sudankrieg sieht im Moment so aus, dass es, also es gibt diese heftigen Kämpfe, es gibt die ständigen Drohnenangriffe, aber es sieht überhaupt nicht so aus, als ob jetzt die eine oder die andere Seite in den nächsten Monaten, wahrscheinlich Jahren, die Oberhand bekommen könnte.
Danke, Samuel. Bist du vorbeigekommen?
Danke, Simon.
Am Schluss dieser Reise, die über 10 Tage dauerte, reisten Samuel und unser Fotograf Dominik Nahr zurück. Zum Teil vorbei an Rauchsäulen in der Ferne, zurück durch die Checkpoints in den Südsudan hinein und dann Samuel nach Hause, nach Nairobi, um zu berichten und zu schreiben. Im Moment sind natürlich andere Kriege im Fokus der Aufmerksamkeit. Auch das macht die Berichterstattung schwieriger. Kommende Woche jährt sich aber der Beginn des Krieges im Sudan zum 3. Mal. Wer die Texte von Samuel Misteli, unserem Afrika-Korrespondenten, lesen will, auch die über die anderen, über 50 Länder Afrikas, ein Link zu Samuels Texten ist in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Simon Schaffer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.